Die Moslems selber stehen ja sehr plural zu dieser Frage. Je nach Gruppe, die man fragt, kommt eine andere Antwort. Wir sollten das einfach lassen. Wir sollten gar nicht in den Innenraum dieser Religion, in den theologischen Innenraum, sondern draußen bleiben und einfach sagen, wie bei jeder Religion auch sagen, es gibt Regeln, die sind demokratisch legitimiert, die sind religionsneutral, die gelten für alle, oder? Und das dann durchsetzen. Lukas, heute sprechen wir über einen Text und eine These. Text ist in der NZZ erschienen von mir selbst. These, der Begriff Islamismus macht überhaupt gar keinen Sinn, ist nutzlos und er ist sogar anmaßend, weil niemand entscheiden kann, das ist jetzt die These, was überhaupt Islamismus und was Islam ist. Also das heißt, welche spirituellen, geistigen Dimensionen den Islam betreffen und welche politischen. Diese Unterscheidung ist von außen als Nicht-Moslem praktisch unmöglich, weil die Muslime selber ja da auch sehr pluralistisch antworten würden auf diese Frage. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der das ganze Mediensystem bei uns und das ganze politische System in Europa diese Trennung machen kann, war mir schon immer suspekt. Und das habe ich jetzt einmal ein bisschen analysiert in diesem Text. Und wir dachten, ja, das ist auch ein gutes Thema für uns. Was sagst du zu dieser These?
Was ist deine These grundsätzlich?
Dass die Trennung keinen Sinn macht, dass wir den Islam oder den Islamismus nicht unterscheiden können. Wir wissen nicht, was wollte Mohammed, was sagen die Hadithen, was sagt der Koran. Wir können nur Ausschnitte lesen, aber und dann hören wir irgendwelche Leute im Fernsehen. Aber ich sage, ein Durchschnittsjournalist in Europa und ein Durchschnittspolitiker in Europa hat keine Ahnung vom Islam, so wenig wie meistens sind sie auch Analphabeten, Religiöse, wenn es um das Christentum geht. Es ist eine totale Anmaßung zu entscheiden, wann hat ein Moslem seine Religion richtig und wann hat er sie falsch verstanden. Von daher plädiere ich einfach dafür, bleiben wir liberal, bleiben wir cool, gehen wir gar nicht rein in die weltanschauliche Dimension dieser Religion und überhaupt aller Religionen, sondern sagen wir einfach, die liberale Antwort eines Rechtsstaates auf eine Religionsgemeinschaft ist wie überall, wir haben Spielregeln, staatliche Spielregeln, die demokratisch ausgehandelt werden bei uns und die gelten einfach für alle, unabhängig davon, was die sonst auch noch glauben.
Das finde ich eigentlich, sehe ich genauso. Ich finde auch generell, jeder soll doch das glauben, was er will und kann an Spaghetti-Monster oder an eine flache Erde glauben. Letztendlich geht es darum, wie er sich verhält und ob er sich an die gemeinsamen Regeln der Gesellschaft hält. Und diese Regeln müssen eben auch ja, letztlich durchgesetzt werden vom Staat. Und an die halten sich alle, müssen sich alle halten, egal ob sie jetzt Muslime oder Christen oder was auch immer sind.
Wie erklärst du dir dann? Ich habe das für zwei verschiedene Fragen, die ich ja mir jetzt gerade im Kopf sind. Erstens, warum wird das nicht einfach gemacht? Also Verzicht auf Islamismus als Begriff, überhaupt Verzicht auf das Hineingehen in die Religion und das Versuchen zu unterscheiden, was ist ein guter Aspekt der Religion, was ein schlechter ist, Islam friedlich, nicht friedlich, all die Diskussionen, die wir seit Jahrzehnten haben. Warum wird das geführt, statt einfach die Regeln durchzusetzen? Das wäre die erste Frage.
Also die Diskussion ist ja richtig. Ich meine, das finde ich gut, aber die Frage ist, wie geht der Staat damit um, oder? Also das ist ja letztlich deine Frage, oder? Das Verhältnis zwischen Religion und Staat. Und das, was deine These ist und was ich eigentlich auch so sehe, ist, dass der Staat bei der Interpretation von religiösen Texten nicht mitreden soll und kann.
Genau. Also ich sage, es nützt uns nichts, wenn man jetzt sagt, das ist Islamismus, das ist Islam. Es nützt uns nichts. Es antwortet nicht auf die Frage, wie müssen wir jetzt verfahren in der Gesellschaft? Wie muss der Staat vorgehen, wenn jemand die Regeln bricht? Das nützt ja nichts. Du erinnerst dich, wir haben einen Artikel gehabt bei uns im Schweizer Monat, der wunderbar war, eine Reportage aus der Schule, aus der Front, direkt von der Front. Der Titel lautete, sag mir mal nochmal, ich habe den Titel nicht mehr im Kopf gerade, von dem
Im
Artikel.
Paradies für Querulanten.
Paradies für Querulanten. Jeder kann das finden bei schweizermonat.ch. Wir verlinken vielleicht den Artikel auch gerade unter unserem Video, neben dem NZZ-Artikel von mir zu dem Thema Islam. Und dort ist es ein Musterbeispiel, wie die Regeln eben nicht angewandt werden heute. Da geht es um eine Schülerin in der Grundstufe und die möchte dem Lehrer plötzlich nicht mehr die Hand geben. Sie ist jetzt 12 geworden, glaube ich. Und aus Gründen der Religion möchte sie die Hand dem Lehrer nicht mehr geben. Und dann gibt es ein Treffen mit der Schulleiterin, eine Sitzung mit dem Vater dieses Mädchens und der Mutter. Und der Vater argumentiert ganz religiös und sagt, für meine Tochter ist die Religion sehr wichtig. Und sie als Christin, sagt er dann zur Schulleiterin, können mir nicht vorschreiben und meiner Tochter, wie die Regeln sind. Und die Schulleiterin sagt dann nicht, eben nicht, nein, unsere Regeln in der Schule sind nicht christlich und auch nicht muslimisch und auch nicht buddhistisch, sondern schlichtweg einfach säkular. Also die Regeln sind neutral, religionsneutral, sie gelten für alle und ihre Tochter muss sich daran halten. Punkt, Schluss. Das sagt sie eben nicht, sondern sie knickt dann ein und sagt, ja, ich verstehe und so weiter. Und dann muss der Lehrer sich quasi anpassen, dass die Mädchen ihm nicht mehr die Hand geben. Und das ist ja die Realität in unserem Land. Also im Grunde knickt man ein und versucht irgendwie falsche Toleranz zu üben, ja. Und die neutrale Anwendung von Regeln, die für alle gelten, findet vielleicht schon noch statt, aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr so selbstverständlich wie früher, oder? Und mir scheint, das ist schon ein großes Problem, weil die Probleme werden ja dann größer. Wenn man mal da nachgibt, muss man auch dort nachgeben. Und dann gibt es Sonderregelungen auch im Militär für wegen Ramadan und so weiter. Also der Staat scheint sich selber nicht mehr über den Weg zu trauen mit seiner eigenen Neutralität. Das ist mein Eindruck.
Was sagst du denn zu Christen, die beispielsweise sagen, ja Moment, aber der Staat ist ja nicht einfach im luftleeren Raum und wir sind eine christlich geprägte Kultur und ein christlich geprägter Staat und der soll auch die Regeln, die eben christlich fundiert sind, durchsetzen.
Genau, also das ist eine nicht-christliche Position, weil Christus, also der Gründer des Christentums ist der Jesus Christus und der hat ja zwischen Kaiser und Gott eigentlich eine Trennung gemacht. Ich würde es ganz zugespitzt so sagen, die Kirchen, die verschiedenen Kirchen, die es in der Geschichte jetzt gab über Christus hinaus, haben sich zum Teil genau nicht an diese Trennung gehalten und haben eigentlich den Gottesstaat ausgerufen und auch angewendet oder eben auch totalitäre Regimes gestützt. Heute noch in der orthodoxen Welt sieht man ja überall Staatskirchen, auch in Russland zum Beispiel, wo die Kirche dann den Staat stützt, auch wenn der Krieg führt und so. Das ist eigentlich nicht eine christliche Position. Jesus hätte nie den Kaiser angerufen, hat ihn auch nie angerufen und gefragt, du kann ich da mein Gesetz jetzt da, sondern er hat gesagt, das Reich meines Vaters, also Gott, das ist nicht von dieser Welt. Also, und das ist die Haltung eines Christen auch heute. Und deswegen kann ich guten Gewissens sagen, die Trennung von Staat und Religion ist eine christliche Position. Natürlich ist der Staat christlich fundiert, aber dieses Prinzip, was ich jetzt aufzähle, ist ja gerade, dass man säkular ist. Also ganz zugespitzt, dass Säkularismus ist eigentlich ein uneheliches Kind des Christentums, kann man so sagen. Und ich bin eigentlich froh darüber und ich habe auch muslimische Freunde, ich versuche die zu überzeugen von diesem Prinzip. Ich kann das auch theologisch begründen, Gott kennt keinen Zwang. Er lässt keinen Zwang und der Staat ist ja immer ein Zwang.
Du bist ja auch für die Privatisierung der Kirche, oder?
Absolute Ablehnung. Ich habe Ablehnung, weil in der Schweiz gibt es ja keine Trennung von Kirche und Staat. Es ist ja, der Staat treibt ja Steuern ein für die Kirche. Das ist ja absurd. Ich bin für das amerikanische Modell. Alle Religionen sind privat organisiert und auch privat finanziert durch Spenden oder wie auch immer. Und das wäre wunderbar auch für uns. In Amerika ist die Religion ja nicht tot. Sie ist ja sehr lebendig. Lebendiger als bei uns. Das zeigt, es funktioniert privat sehr gut. Ich bin auch da ein Liberaler eigentlich, ja.
Aber dein Artikel wirft ja eigentlich eine Frage auf, die über die Religion hinausgeht, nämlich wie gehen wir mit unterschiedlichen Weltanschauungen, Ideologien und so weiter um und was tut der Staat schlussendlich um, oder wie stark setzt der Staat quasi gewisse Regeln und Grundsätze durch, oder? Also das gilt ja nicht nur für Religionen, sondern generell wie Menschen sich verhalten mit gewissen Ideologien oder Weltanschauungen und wie verhält sich der Staat dazu?
Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das eigentlich ähnlich wie der Umgang mit dem Islam, oder? Also ob da jetzt jemand an Mohammed glaubt oder an eben nur veganes Fleisch essen, oder einer ist ein Nazi und findet, Hitler hatte doch irgendwie recht, oder da gibt's Linksradikale, die finden, Marx müsste eigentlich jetzt wieder Marx angewendet werden. Ich finde, als Gesellschaft, als offene, tolerante und eben weltanschaulich offene, plurale Gesellschaft müssen wir das halt alles aushalten, und Toleranz heißt ja tolerare, also aushalten. Und das gehört einfach zu einer offenen Gesellschaft, und ich finde, der Staat sollte wirklich nur im Notfall eingreifen, also wenn zum Beispiel Gewaltaufrufe kommen oder gegen eine Person irgendwie Drohungen ausgesprochen werden. Man kann sich ja auch bei Ehrverletzung heute wehren, oder ich kann mich wehren, wenn jemand mich als Nazi beschimpft, ohne Beweise, dass ich da irgendwie wirklich ein Nazi wäre. Rassismus ist auch ein Vorwurf, der auch strafbar ist, wenn er nicht stimmt. Also ich glaube, wir sind vom Gesetz her doch recht gut geschützt und können noch viel erlauben. Und ich finde, man sollte das nicht verbieten. Interessant wäre doch die Diskussion über das Kopftuch zum Beispiel. Das kommt ja auch immer wieder, oder? Was sagst du eigentlich zu dieser Diskussion? Das weiß ich gar nicht.
Vielleicht noch kurz zum dem, was du gesagt hast. Ich denke, das ist eben sehr entscheidend, dass man sagt, wenn jemand zu Gewalt aufruft zum Beispiel, dann ist das natürlich strafbar, und das ist klar. Aber wenn jemand einfach eine blödsinnige Ideologie vertritt, dann soll er sie vertreten, und dann kann man die im demokratischen Streit ja widerlegen und bekämpfen. Und alles andere ist eigentlich so wie ein bisschen eine Infantilisierung der Menschen, dass man sagt, ja, die können eigentlich nicht mit extremistischen Ideologien umgehen, die fallen da gerade drauf rein, und deshalb müssen wir die von Anfang an unterdrücken, um die Menschen quasi vor sich selber zu schützen. Ob das jetzt irgendwie religiöse Weltanschauungen oder extremistische politische Ideologien sind oder so, spielt überhaupt keine Rolle. Also das finde ich schon einen wichtigen Aspekt. Und was das Kopftuch anbelangt, finde ich, ist die Sache klar. Also jeder soll das tragen, was er tragen will. Wenn jemand mit Kopftuch herumlaufen möchte, so be it. Man sollte einfach nicht andere dazu zwingen. Von daher, aber solange ist es okay. Die Frage ist dann ja, die interessante Frage wird es, wenn es um Leute geht, die als Vertreter der staatlichen Autorität auftreten, also beispielsweise Lehrerinnen oder Beamtinnen am Schalter des Einwohneramts oder was auch immer, sollen die dann ein Kopftuch tragen dürfen? Da bin ich dann eher unschlüssig. Wie siehst du das?
Ja, eben, das ist ja die Schlüsselfrage dann, ne? Also, wenn der Staat als religionsneutral sich definiert, was er ja tut im säkularen Westen, dann müsste ja der Staat auch neutral auftreten durch seine Personal, oder? Dann wäre die Sache eigentlich klar, du darfst keine Zeichen an dir haben, die irgendwie diese Neutralität verletzen, oder? Oder aber du sagst, nein, also da kann jeder auftreten, wie er will, und dann ist es einfach plural. Dann hängt da irgendwo ein Kreuz, der andere hat einen Totenschädel, der dritte hat eine Nazi-Flagge und der vierte hat eben ein Moslem, ein Kopftuch. Also, aber das geht nicht. Das ist wahrscheinlich ein Riesenchaos dann im Einwohneramt, wenn an jedem Schalter eine andere Verkleidung sitzt, sozusagen. Darum ist wahrscheinlich schon besser. Ich meine, früher hat man in den Schulen ja auch so Uniformen gehabt, vielleicht aus dem ähnlichen Gedanken, ich weiß es nicht. Auch sogar für die Schülerinnen und Schüler, sogar Uniformen. Vielleicht war das gar keine so schlechte Idee. dass das ganze Privatleben dort quasi nicht mehr zählt, sondern jetzt ist man in einer Institution und benimmt sich entsprechend und sieht auch nicht mehr so unterscheidbar aus. Vielleicht aber war es zu streng und es ist richtig, dass heute jeder da sitzt, wie er will. Ich bin da auch unschlüssig, aber für mich ist das Prinzip ist wie klar. Also der Staat ist eigentlich, müsste eigentlich neutral sein und so müsste sich das irgendwie auch zeigen beim Personal.
Ja, sicher. Aber die Frage ist, wo beginnt die Symbolik, oder? Also wenn muslimische Männer ein Bart tragen, ist das für viele auch ein religiöses Symbol. Aber das kannst du ja nicht verbieten. Du kannst ja den Leuten nicht verbieten, Bärte zu tragen. Aber wo...
Ich müsste meine ja auch schneiden. Ich könnte auch ein Moslem
genau.
sein.
So ich weiß, ja, genau. Ich weiß nicht, was da dein ideologischer Hintergrund deines Bartes ist. Aber Frankreich ist ja zum Beispiel da sehr streng. Also jegliche... Du darfst kein Kreuz, Halskettchen tragen und natürlich auch kein Kopftuch und so weiter. Großbritannien beispielsweise ist da eher liberaler. Da dürfen auch die Sikhs beispielsweise dürfen ihre Kopfbedeckungen tragen und so weiter. Ist mir eigentlich sympathischer, weil man kommt da halt sehr schnell dann auch in Teufelsküche, wenn man sagt, was ist jetzt religiöse Symbolik und was nicht. Also bei einer Burka oder so ist es dann klar, da wird es dann auch praktisch schwierig, irgendwie überhaupt einen Umgang noch miteinander zu finden, wenn man das Gesicht der Person nicht sieht, aber bei einem Kopftuch, ja. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt verbieten würde.
Ja, ich finde Frankreich ein gutes Beispiel, weil was hat es Ihnen denn genützt? Dieses strenge Verbieten von Kleidungsstücken. Es hat Ihnen ja, die haben ja wahnsinnig viel radikale Probleme von Radikalen dort. Also das
würde ja gegen ein Kopftuchverbot sprechen.
Ja, eben, also es nützt ihnen nichts. Diese ganze Symbolpolitik, die sind trotzdem sehr radikal dort, im Gegenteil, sogar vielleicht noch radikaler als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Es scheint so zu sein, dass unabhängig vom Verbotsgrad und von der Strenge des Staates die Radikalisierungsproblematik besteht und ich staune wirklich nur über zwei Phänomene. Das eine ist die Selbstverständlichkeit, wenn es jetzt um den Islam geht, mit der man einfach meint, man könne unterscheiden zwischen Islamismus und Islam. Noch einmal ganz deutlich, die Unterscheidung zwischen Islamismus und Islam setzt voraus, dass wir in der Lage sind zu unterscheiden, was aus der Sicht des Koran und aus der Sicht der Hadithen, aus der Sicht Mohammeds, aus der Sicht dieser ganzen Theologie zum Islam gehört und was nicht zum Islam gehört, was nur Politik ist, Missbrauch von Islam und was echter, guter, wichtiger, richtiger Islam ist. Diese Unterscheidung treffen zu können, zu meinen, ist schon eine Anmaßung und eigentlich nutzlos. Mhm. Die Moslems selber stehen ja sehr plural zu dieser Frage. Je nach Gruppe, die man fragt, kommt eine andere Antwort. Wir sollten das einfach lassen. Wir sollten gar nicht in den Innenraum dieser Religion, in den theologischen Innenraum, sondern draußen bleiben, einfach sagen, wie bei jeder Religion auch sagen, es gibt Regeln, die sind demokratisch legitimiert, die sind religionsneutral, die gelten für alle, oder? Und das dann durchsetzen. Und ich staune, dass das einfach zu wenig gemacht wird. Es wird nicht durchgesetzt. Wie in diesem Beispiel der Schule ist es eben leider auch bei der Polizei oder bei Gewaltdelikten oder bei Zwangsheiraten. Es gibt so viele Beispiele, die man jetzt aufzählen könnte, wo der Staat sich zurückzieht im Grunde und auch nicht mehr die Urteile fällt. Es gab in England diesen berühmten Fall von den Grooming-Gangs, also diese eigentlich Massenvergewaltigungen, Kollektivvergewaltigungen durch Muslime. Durch junge muslimische Männer, die über Jahre hinweg englische Mädchen entführt und vergewaltigt haben, über Monate hinweg vergewaltigt haben. Und dann ging das jahrelang nicht vor Gericht, weil man Angst hatte vor dem Diskriminierungsvorwurf in England. Mhm. Und das zeigt, der Staat setzt seine Regeln nicht mehr durch, aus Rücksicht vor gewissen Glaubensgruppen. Das geht nicht, in Bezug auf keine Gruppe geht das. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und da müsste man ansetzen, meiner Meinung nach.
Mhm. Und wo siehst du denn den Grund, dass diese Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus überhaupt gemacht wird, dass man quasi sagt, wir interpretieren jetzt eure Religion für euch?
Es ist bequem. Jeder Trottel kann dann sagen, das ist halt Islamismus und das ist Islam. Du musst überhaupt keine Argumente haben, das ist total bequem. Und du kannst Politik machen und sagen, der eigentliche Islam ist ganz toll und friedlich und kompatibel mit dem Westen und die böse Missbrauch des Islam, der Islamismus dann, ist quasi nicht kompatibel. Du kannst den Eindruck erwecken, dass das alles eigentlich kein Problem wäre, wären doch die Extremisten nicht. Das ist sehr bequem. Mhm. Leider ist es falsch, es ist illusorisch und es ist auch anmaßend. Und übrigens, ich finde es sogar bevormundend.
Es ist letztlich paternalistisch, oder?
Ja.
Eigentlich genau. Ist es ein bisschen ein Pippi Langstrumpf, eine Pippi Langstrumpf Einstellung. Ich mache mir die Welt oder ich mache mir den Islam, wie er mir gefällt.
Ja, das ist paternalistisch, das ist das richtige Wort, weißt du? Weil wir sagen den Moslems, wie sie ihre Religion richtig verstehen. Also das ist doch absurd. Das können wir, und ich sage in meinem Artikel auch das. Also die meisten Leute, die im Westen leben, sind ja religiös Analphabeten und wissen nicht mal genug Bescheid über ihre eigene Religion, über das Christentum. Wie wollen sie jetzt auch noch über den Islam urteilen? Das ist alles so absurd. Also ich erkläre es durch die Bequemlichkeit. Und eben, es ist eine Mischung aus Paternalismus und Unterwürfigkeit. Und das muss überdenkt werden, das wir überdenken. Und ich glaube, wir sollten zurück zu unseren liberalen Wurzeln, zurück zu ganz vernünftigen Regeln, die wir selbstbewusst aufstellen und auch durchsetzen, wenn es sein muss. Und das sind ja gute Regeln. Man kann ja auch davon überzeugt sein, dass es gute Regeln sind. Ich finde unsere Gesetzgebung sehr vernünftig. Fast in allen europäischen Ländern ist die Gesetzgebung als solche vernünftig, oder? Sie wird einfach nicht richtig angewendet. Danke ich fürs Zuhören und Zuschauen. Unterstützen Sie den Schweizer Monat. Spenden Sie uns, wenn Sie möchten, Geld. Gehen Sie auf schweizermonat.ch, unsere neue Website. Sie können Sie dort beschauen. Werden Sie Mitglied. Sie können aber auch einfach Geld schicken. Das nehmen wir gern. Wir brauchen viel Geld. Wir brauchen immer wieder Geld, weil wir Mainstream-Stimmen herausfordern. Wir wollen eine Debatte. Wir wollen die besten Leute für die Debatte. Gute Leute muss man auch zahlen. Autoren brauchen Honorare. Mitarbeiter brauchen auch ihren Lohn. Und wir brauchen für unsere Projekte immer wieder Unterstützung. Unterstützen Sie uns also geistig und immateriell, aber auch materiell. Wir sind immer glücklich darüber. Lesen Sie regelmäßig und gucken Sie regelmäßig unsere Beiträge. Es lohnt sich. Und ich bedanke mich für alle, die so über Jahre schon treu bei uns sind. Bleiben Sie weiterhin bei uns. Wir versuchen unser Bestes jeden Tag.